Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin:
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann. Gleichzeitig, und das ist eben die Balance, um die es geht, wollen wir die Unterbrechung des normalen Alltags so gering wie möglich halten. Deshalb muss jeder für sich und deshalb müssen wir für uns als Gesellschaft abstufen. Auf was können wir eine Zeit lang verzichten, über mehrere Wochen, über mehrere Monate? Und auf was können wir schwerer verzichten?
Wir fragen gleich nach, wie leicht es Menschen in solch einer Situation fällt, altruistisch zu handeln und zu verzichten, um andere vor der Krankheit zu schützen. Außerdem geht es bei uns um die Veränderungen im Gehirn beim Schlagzeugspielen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Diskussion um das neuartige Coronavirus scheint zwischen Sorglosigkeit und Panikmache zu oszillieren. Einerseits gilt sicherlich, für die Mehrheit der Infizierten verläuft die Krankheit Covid-19 weitgehend harmlos. Aber gefährdet sind hingegen vor allem ältere Menschen und solche mit einer Vorerkrankung. Um diese Minderheit zu schützen, ist es aber dringend notwendig, dass sich das Virus so langsam wie möglich ausbreitet. Wie das gelingen kann, darüber habe ich gesprochen mit Professor Nico Dragano. Er leitet das Institut für medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Düsseldorf.
Das kann gelingen, indem die Mehrheit die Minderheit mitschützt. Das ist zumindest der Grundgedanke bei dieser Art von Präventionsmaßnahmen. Das kennen wir auch von der Impfung. Viele Leute, die vielleicht nie krank geworden wären, zeigen ein bestimmtes Verhalten, schützen sich besser oder lassen sich impfen. Und dadurch sind auch die geschützt, denen das nicht offen steht.
Das heißt, die große Mehrheit, die im Fall einer Infektion wohl eher einen milden Verlauf erwarten dürfte, sollte sich möglichst trotzdem sozusagen solidarisch verhalten. Also mit den bekannten Maßnahmen, häufiges Händewaschen, in die Armbeuge husten und niesen und so weiter.
Absolut. Wir wissen aber auch, wie schwer das ist. Da gibt es sogar einen eigenen Begriff in der Präventionsforschung, das ist das Präventionsparadox. Dass bei bestimmten Maßnahmen viele Menschen, also auch Sie und ich, die wir vielleicht uns nie infizieren würden, unser Verhalten nachhaltig ändern müssen, um eben andere mitzuschützen. Also das wissen wir jetzt nicht erst seit dem aktuellen Ausbruch, dass das so ist, sondern das kennen wir von vielen anderen Präventionskontexten.
Ja, können Sie da vielleicht ein Beispiel dafür nennen?
Erstmalig beschrieben wurde das im Zusammenhang mit Herzerkrankungen, also als es die ersten Versuche gab im großen Stil, eben Prävention durchzuführen, den Leuten zu sagen, wie raucht weniger, trinkt weniger etc. Das führte zu bestimmten Enttäuschungen, sodass viel weniger Leute das einfach umgesetzt haben, weil es eben nicht reicht, Leuten das einfach zu sagen, man macht das jetzt, sondern für manche Leute war es halt sehr weit weg. Ja, sozusagen, ich bin noch jung und fit und wenn mir jetzt jemand erzählt, hör mal, geh bitte dreimal die Woche joggen, weil ansonsten wirst du in 40 Jahren krank, ist das relativ wenig Motivation. In diesen Kontexten ist das beschrieben worden und halt eben bekannt. Und es gibt jetzt aber keine, sagen wir mal, Paradelösung. In den wenigsten Fällen reicht es aus, einfach weiter zu appellieren und zu erklären und so, und dann macht man das schon.
Ja, was muss denn stattdessen geschehen?
Also ich kann das ja immer nur auf andere Präventionsbereiche beziehen. Man kombiniert, so zumindest die Lehrmeinung, in Public Health, also der öffentlichen Gesundheit, eben Verhaltensprävention, also durchaus der Appell, der gut gemachte Appell an die Menschen, sozusagen sich solidarisch zu zeigen, die Maßnahmen mitzumachen, auch wenn es unbequem ist, weil man eben andere Leute schützt, das aber eben kombiniert mit Verhältnisprävention, also tatsächlich gesetzlichen Maßnahmen oder Dinge, die dann eben nicht sozusagen über den Appell laufen, sondern dann werden halt schlicht Veranstaltungen geschlossen. Das wäre dann Verhältnisprävention. Und was halt eben wichtig ist, dass wenn ich mein Verhalten ändere, wenn ich zum Beispiel mein geliebtes Fußballspiel nicht besuche, dann muss ich einfach wissen, warum ich das tue.
Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen Eigenwohl und Gemeinwohl. Das betrifft ja sicher auch die Versorgung zum Beispiel mit Desinfektionsmitteln und Schutzmasken. Also je mehr Privatpersonen die kaufen, umso mehr fehlen diese Produkte dann dort, wo sie wirklich benötigt werden, nämlich in der Klinik. Und wir haben ja auch bereits davon gehört, dass diese Materialien sogar gestohlen wurden. Wie sehen Sie dieses Problem?
Naja, also dafür brauchen wir jetzt nicht wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, um zu sagen, dass das natürlich ein äußerst schlechtes Verhalten ist. Also wir haben die Fälle auch bei uns an der Klinik, wo bis in die OPs hinein eben Schutzkleidung entwendet wurde oder Desinfektionsmittel. Das ist eine Katastrophe und das bringt sozusagen aber auch den Leuten, die sowas tun, bringt das auch nichts. Also insofern alle verlieren, denn eigentlich werden diese Schutzkleidungen eben im medizinischen Kontext benötigt. Dort weiß man, wie man sie anzuwenden hat, dort weiß man damit umzugehen und dort gehören die halt eben auch hin. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass es nichts hilft, sich einfach eine Schutzmaske überzuziehen. Also insofern ist ein solches Verhalten natürlich höchst problematisch. Ja, ich weiß nicht, ob man das noch weiter so kommentieren muss.
Sagt Professor Nico Dragano vom Institut für medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Und uns erreicht gerade die Nachricht, dass in Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus 2 Menschen gestorben sind. Mehr dazu in den Nachrichten. Wie verändert sich das Gehirn, wenn man ein Musikinstrument erlernt? Für Klavier und Geige wurde das bereits intensiv untersucht, aber das Schlagzeug stand bisher nicht im Mittelpunkt des Interesses. Ein Forschungsteam aus Bochum ist nun aber neugierig geworden, welche Spuren die Koordination von linker und rechter Hand im Gehirn von Drummern hinterlässt. Simon Schomaker hat für uns in die Ergebnisse reingehört.
Der US-Amerikaner Terry Bozzio ist bekannt für seine riesigen Schlagzeugsets und seine Soli, die er darauf spielt. Bozzios über 60 Jahre Erfahrung haben die Struktur seines Gehirns nachhaltig beeinflusst. Sebastian Ocklenburg von der Ruhr-Universität Bochum ist sich da sicher. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen Lara Schlafke und Sarah Friedrich hat der Wissenschaftler untersucht, wie Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger Arme und Beine koordiniert bekommen.
Die meisten Leute sind da eben sehr spezialisiert auf eine Hand. Die Schlagzeuger schaffen das aber auch mit beiden Händen sehr gut, diese komplexen feinmotorischen Prozesse und eben auch unterschiedliche feinmotorische Abfolgen mit den beiden Händen durchzuführen.
So kann zum Beispiel die rechte Hand Achtelnoten auf dem Becken spielen, während die linke Hand halbe Noten auf der Snare Drum spielt. Die Füße bedienen gleichzeitig in wieder anderen Bewegungsabläufen die Pedale von Hi-Hat und Bassdrum. Wissenschaftler sprechen bei diesem Phänomen von der motorischen Entkopplung. Die Bochumer Forscher wollten herausfinden, wie diese entsteht und was in der Hirnstruktur darauf hinweist. Sie stellten eine Versuchsgruppe aus 24 Profi-Schlagzeugern zusammen. Die Probanden im Alter zwischen 18 und 30 sollten alle schon einige Jahre oder Jahrzehnte aktiv sein und täglich üben. Zum Vergleich zog das Team 24 Nicht-Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger hinzu. Mit allen Personen führten sie MRT-Scans durch und gaben der Gruppe bestimmte Aufgaben, erklärt Sarah Friedrich.
Es gab eine Tapping-Aufgabe, wo unterschiedlich komplexe Rhythmen mit den Fingern auf eine Tastatur eingegeben werden mussten. Das war die einzige Aufgabe im MRT. Es gab aber noch Vorlauf, wo die einen Schlagzeugtest auf so E-Drums machen mussten, damit wir halt auch sehen konnten, ob die tatsächlich Schlagzeug spielen oder nicht. Und dann gab es noch ein paar Fragebögen vorher zu Händigkeit zum Beispiel.
Die Bochumer Neurowissenschaftler haben sowohl die Hirnstruktur als auch die Hirnaktivität untersucht. Bei der Struktur stellten sie starke Ausprägungen im sogenannten Corpus callosum oder Balken fest, betont Sebastian Ocklenburg.
Das Corpus callosum ist eine Hirnstruktur, die die beiden Hälften des Gehirns, die linke und die rechte Hemisphäre, miteinander verbindet. Und hier konnten wir zeigen, dass die Schlagzeuger besonders in den vorderen Teilen des Corpus callosum Strukturen, die besonders wichtig für die Planung motorischer Prozesse sind, Veränderungen erfahren haben.
Nun könnte man meinen, dass beim Schlagzeugspielen die Areale besonders aktiv seien, die für Bewegungsabläufe zuständig sind. Das trifft aber nicht zu, zumindest nicht mit mehreren Jahren Spielerfahrung.
Das ist ein Phänomen, das heißt in der Neurowissenschaft Sparse Sampling. Und das ist was man zum Beispiel auch bei hochintelligenten Menschen findet. Also die brauchen dann, wenn die einen Intelligenztest bearbeiten, deutlich weniger Hirnaktivität, weil die einfach effizientere Organisation des Gehirns aufweisen. Und wir denken, dass das bei den Schlagzeugern eben ähnlich ist.
Studien anderer Institute behandelten die Spielpraxis etwa von Klavier oder Geige. Dabei ging es vor allem um das Rhythmusverhalten der Probandinnen und Probanden, weiß Lara Schlafke.
Wenn wir überlegen, Geigespieler, klar, die müssen zwar verschiedene Bewegungen mit der linken oder mit der rechten Hand machen, aber in einem bestimmten Rhythmus bleiben. Schlagzeugspieler machen unterschiedliche Bewegungen, teilweise in unterschiedlichen Rhythmen und dann eben nicht nur mit den Händen, sondern auch noch mit den Füßen.
Die Ergebnisse der Bochumer Studie und eventuelle Folgeforschungen könnten zum Beispiel hilfreich sein, um Schlaganfallfolgen besser zu behandeln. Vielfach wird Schlagzeugspielen schon eingesetzt, um mit Patienten motorische Fähigkeiten neu zu trainieren.
Für uns wäre natürlich interessant zu schauen, was genau passiert im Gehirn, was es ermöglicht, wieder zurück in die gesundmotorischen Handlungen zu kommen und warum geht es gerade so schnell mit dem Schlagzeugspielen verglichen zu klassischen Therapiemethoden.
Wie Schlagzeugspielen das Gehirn verändert, das berichtete Simon Schomecker. Wenn wir im Internet einkaufen, Reisen buchen oder Bankgeschäfte tätigen, dann sorgen raffinierte Verschlüsselungsverfahren dafür, dass niemand unsere Daten abfangen und missbrauchen kann. Doch diese Verfahren dürften irgendwann unsicher werden, und zwar wenn ein neuer Rechnertyp voll funktionsfähig ist, der Quantencomputer. Er könnte die gängigen Codes mit Leichtigkeit knacken, weshalb die Fachwelt bereits an besseren Methoden tüftelt. Einen neuen Ansatz bringt nun ein internationales Forschungsteam ins Spiel. Einen Spezialchip, der die Eigenheiten der Chaostheorie nutzt. Frank Grotelüschen stellt ihn vor.
Quantencomputer gibt es noch nicht. Aber viele Konzerne investieren eine Menge Geld in die Entwicklung. Und wir können nicht absehen, wie rasch die Fortschritte kommen werden. Und ist der Quantencomputer erstmal da, wird die derzeitige Kryptographie hinfällig sein.
Andrea Frattalocchi will keine Ängste schüren. Schließlich dürfte es noch Jahre dauern, bis der Quantencomputer so weit entwickelt ist, dass er digitale Sicherheitscodes knacken kann. Dennoch arbeitet er an der König Abdullah Universität für Wissenschaft und Technologie in Saudi-Arabien schon jetzt mit Hochdruck an einer Alternative, und zwar aus gutem Grund.
Ein Hacker, der heute geheime Daten abfängt und speichert, könnte sie in 5 oder 10 Jahren, wenn Quantencomputer dann verfügbar sind, entschlüsseln. Dann könnte er zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer und Ihre Passwörter herausfinden. Und das könnte gefährlich werden, wenn Sie diese Daten dann immer noch benutzen.
Schon seit längerem sucht die Fachwelt nach Methoden, mit denen sich künftige Quantenrechner austricksen lassen. Viele Hoffnungen ruhen auf Verschlüsselungssoftware, die auf einer anderen Mathematik basiert als heute und an der sich jeder Quantencomputer die Zähne ausbeißen sollte. Dagegen setzen Frattalocchi und sein Team auf Hardware. Die Kernkomponente ist ein spezieller Chip.
Der Chip ist so konstruiert, dass er eine einlaufende Information komplett in ein Zufallssignal umwandelt. Konkret führt eine Glasfaser in diesen Chip. Mit einer Art optischen Schalter variieren wir laufend die Stelle, an der das Licht aus der Faser in den Chip geleitet wird. Und bei jeder neuen Stelle kommt ein komplett anderes Signal heraus.
Die Fachleute nutzen also nichts anderes als die Chaostheorie. Bei der können winzige Ursachen gewaltige Wirkungen haben. Man denke an den sprichwörtlich gewordenen Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas, der in Texas einen Tornado auslösen kann. Beim neuen Chip genügt es, den Einleitepunkt der Glasfaser minimal zu verschieben. Und schon spuckt der Chip ein völlig anderes Resultat aus, und zwar ein völlig unvorhersehbares, sagt Frattalocchi. Genau das mache den Chip zu einem perfekten Generator für digitale Zufallsschlüssel. Sie gelten als prinzipiell unknackbar, denn der Zufall garantiert, dass sich aus einer verschlüsselten Nachricht keinerlei Rückschlüsse auf den Klartext ziehen lassen. Dafür darf man einen solchen Schlüssel immer nur einmal benutzen. Und auch das leistet der neue Chip. Er erzeugt für jede neue Transaktion einen neuen Zufallsschlüssel.
Wir haben alle möglichen Attacken gegen unser Verfahren ausprobiert. Wir haben sogar versucht, die Methode mit unserem eigenen Chip zu hacken. Und wir konnten zeigen, es ist unmöglich, irgendwelche Informationen zu entschlüsseln.
Die Forscher versprechen also nichts weniger als eine perfekte digitale Sicherheit, auch gegen den Quantencomputer, ähnlich wie die sogenannte Quantenkryptographie, allerdings deutlich einfacher und günstiger. Im Labor funktioniert das Verfahren, sagt Frater Locki. Nun sei man auf der Suche nach einem Industriepartner, der die Technik in ein größeres Netzwerk integriert und auf Herz und Nieren testet. Für den späteren Routineeinsatz ließe sich der Chip ganz einfach in jeden Router einbauen, so die Vision. Ein Problem bleibt allerdings noch.
Unsere Technologie benötigt einen direkten Glasfaseranschluss. Den aber gibt es in vielen Ländern noch nicht flächendeckend. Dort liegt auf der letzten Meile meist ein Kupferkabel. Und das ist etwas, das man ändern müsste.
Ein Wunsch, der wohl noch für geraume Zeit unerhört bleiben wird, weshalb der Chaos-Chip vorerst nur beschränkt Verwendung finden dürfte. Denn für den flächendeckenden Einsatz fehlt bis auf Weiteres die nötige Infrastruktur.
Wenn das Chaos der Sicherheit dient, ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Wir müssen effektiver und flexibler lernen. Das fordern Pädagogen, Politiker und Wissenschaftler schon seit Jahren. Die Gründe scheinen einleuchtend. Die Digitalisierung macht immer mehr Informationen zugänglich und die Arbeitswelt verändert sich ständig. Zu glauben, es komme nur darauf an, in möglichst kurzer Zeit neue Informationen auszuwerten und abzuspeichern, möglichst unter Einsatz digitaler Medien, wäre aber ein Irrtum, findet der Neurowissenschaftler Henning Beck. In seinem Buch »Das neue Lernen heißt Verstehen« vertritt er eine andere These.
Lernen ist gut, verstehen besser. Selbst in der Naturwissenschaft fristet das Phänomen des Verstehens ein Schattendasein. Dabei kann doch derjenige, der versteht, Dinge verändern, Ursache und Wirkung erkennen, Neues erschaffen oder Bestehendes hinterfragen. Wer gut lernt, besteht am Ende die Prüfung. Tolle Sache. Doch wer versteht, der kann dann neue Informationen nicht nur fehlerfrei abspeichern, sondern aktiv verändern.
Henning Beck gibt in seinem Buch durchaus auch viele Tipps, welche Lerntechniken gut geeignet sind, um Informationen so effektiv wie möglich aufzunehmen und abzuspeichern. Eselsbrücken bilden, Zusammenfassungen schreiben oder eigene Schaubilder erstellen. Verstanden haben wir etwas aber nur, wenn wir analysieren, welche Probleme es löst, nach welchen Prinzipien es funktioniert und für welche Anwendungen es taugt. Es geht darum, sich am besten mit anderen ein Modell einer Sache oder ein Denkschema aktiv zu erarbeiten. Verstehen kommt für Beck zustande, indem man ein Problem aus verschiedenen Perspektiven Schritt für Schritt durchdenkt.
Deswegen plädiere ich sehr für eine umfassende Allgemeinbildung. Nur so ist es möglich, das zu entwickeln, was man nicht googeln kann, nämlich das Wissen darüber, wie die Dinge zusammenhängen. Wenn es stimmt, dass Schemas ein wichtiger Baustein unseres Verständnisses sind, dann sollte man sich daran orientieren, wie man erfolgreich Schemas aufbaut. Mit vielen Einzelbeispielen, die man anschließend ursächlich hinterfragt und schließlich auf neue Phänomene praktisch anwendet.
Der Neurowissenschaftler erklärt, warum das Gehirn bestimmte Lerntechniken benötigt und wie es Denkmodelle anlegt. All das präsentiert er gut verständlich und unterhaltsam in lockerem Ich-Erzählstil, mit vielen Beispielen auch aus seinem persönlichen Leben. Dabei stellt er manches in Frage, was bei den Debatten zur Digitalisierung des Schulunterrichts wie selbstverständlich vorausgesetzt wird.
So zeigen Übersichtsarbeiten aus 2018, dass es tatsächlich einen kurzfristigen positiven Effekt von mobilen digitalen Geräten auf den Lernerfolg gibt. Allerdings ist dieser Effekt meist nur von kurzer Dauer. Die wenigen Studien, die Effekte untersuchen, die länger als ein Jahr dauern, kommen zu dem Schluss, dass der bloße Einsatz von digitalen Geräten weder Vorteil noch Nachteil gegenüber konventionellen Lehrmethoden hat.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die dazulernen und lernfähig bleiben wollen.
Erkenntnisgewinn.
Effektives Lernen macht uns zu intelligenten Maschinen, aber erst Verstehen zu kreativen Geistern.
Spaßfaktor?
Ein leicht verständliches Buch voll kritischem Witz und überzeugender Argumente.
Martin Hubert rezensierte »Das neue Lernen heißt Verstehen«. Das Buch von Henning Beck ist im Ullstein Verlag erschienen. Knapp 270 Seiten kosten 19,99 €. Zum Nulltarif hingegen gibt es nun die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
Südkorea will die Corona-Quarantäne seiner Bürger per App überwachen. Das Innenministerium hat die App am Freitag veröffentlicht. Hintergrund ist, dass Südkorea mit über 7000 Fällen eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder ist. Wer dort mit Infizierten Kontakt hatte, muss sich für 2 Wochen in eine selbstorganisierte Quarantäne begeben. Für die meisten Betroffenen bedeutet das, dass sie zu Hause bleiben müssen. Sie werden 2-mal am Tag telefonisch von Behörden kontaktiert, die sich nach etwaigen Symptomen erkundigen. Nun können die isolierten Personen ihre Symptome mit Hilfe der App an die Behörden melden. Das Programm sieht aber auch eine GPS-Überwachung vor. Falls die Person ihre Quarantänezone verlässt, werden die Behörden darüber unterrichtet, heißt es in einem Technology Review-Artikel. Die App soll zunächst nur in einer Provinz des Landes getestet werden.
Die Reaktion von Bakterien auf Antibiotika hängt von deren Gesellschaft ab.
Das haben eine Biologin und ein Biologe aus Spanien mit einem Experiment demonstriert. Sie nahmen 2 Bakterienarten, E. coli und den Heubacillus, und setzten sie zunächst einzeln geringen Mengen eines Antibiotikums aus. Dabei reagierte E. coli auf das Medikament, während der Heubacillus sich trotz des Antibiotikums vermehrte. Dann ließen die Forscher die Bakterien gemeinsam wachsen. Jetzt waren die Reaktionen genau umgekehrt. Das Antibiotikum hemmte den Heubacillus, während E. coli sich vermehrte. Die Studie ist im Magazin Science Advances erschienen. Sie zeige, dass man die Reaktion von Bakterien auf Antibiotika nicht allein an einzelnen Bakterienarten erforschen könne, heißt es von den Wissenschaftlern.
GPS-Daten verraten die Wasserstellen von Wildeseln.
In der Wüste Gobi leben Wildesel, die auf der Suche nach Nahrung und Wasser mitunter kilometerlange Strecken zurücklegen. Um mehr über das Verhalten dieser Tiere zu lernen, haben Biologen aus mehreren Ländern einige von ihnen mit GPS-Empfängern bestückt und deren Wüstenrouten nachvollzogen. So konnten die Forscher knapp 370 Wasserstellen identifizieren. Gut 50 davon wurden von den Wildeseln intensiv über mehrere Jahre genutzt, notieren die Wissenschaftler in den Scientific Reports. Jedoch waren die anderen ebenfalls wichtig. Etwa dann, wenn sie zwischen wichtigen Futterstellen lagen und es den Tieren ermöglichten, zwischen diesen Gebieten umherzuwandern.
Der Geruch von Plastikmüll könnte Meeresschildkröten anziehen.
Es sterben immer wieder Schildkröten, weil sie sich in umherschwimmendem Plastikmüll verheddern oder den Kunststoff fressen und daran erkranken. Bislang ging man davon aus, dass vor allem das Aussehen des Mülls die Tiere anzieht. Sie könnten etwa Plastiktüten mit Beutetieren wie Quallen verwechseln. Jetzt haben Forscher aus den USA den Einfluss des Geruchs von Plastikmüll genauer untersucht. Auf dem Kunststoff sammelt sich nämlich Mikroorganismen und andere Lebewesen an. Deren Aroma habe in Laborexperimenten ebenso anziehend auf die Schildkröten gewirkt wie der Geruch von Futter, notieren die Forscher am Magazin Current Biology.
Die Menschen hierzulande stehen der Digitalisierung in der Medizin aufgeschlossen gegenüber.
Diesen Schluss lässt eine Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC zu, an der 1000 Menschen teilnahmen. Über 75% von ihnen begrüßten digitalisierte Verwaltungsprozesse im Gesundheitswesen, 60% sprachen sich für mehr Telemedizin aus. Unterschiede gab es bei den Altersgruppen. Von den Befragten unter 35 sagte eine knappe Mehrheit, dass sie elektronische Rezepte, beispielsweise auf dem Smartphone, auf jeden Fall nutzen würde. Bei den über 55-Jährigen war das nur ein Drittel und damit deutlich weniger.
Sternzeit, 9. März, wenn Anita den Neutrinos lauscht. Neutrinos sind nach den Photonen, den Lichtteilchen, die häufigsten Partikel im Kosmos. Sie entstehen bei Kernreaktionen, etwa im Innern der Sonne, haben kaum Masse und bewegen sich fast lichtschnell durch den Kosmos. Da sie nur sehr selten mit anderer Materie reagieren, sind sie äußerst schwer nachzuweisen. Durch die Fläche eines Daumennagels rasen pro Sekunde 10 Milliarden Neutrinos, ohne dass von den mysteriösen Teilchen irgendetwas zu spüren wäre. Selbst durch die Erde gehen die meisten Neutrinos hindurch wie durch Butter. Forscherinnen und Forscher aus den USA, Taiwan und England versuchen, die energiereichsten Neutrinos mit ANITA nachzuweisen, der Antarctic Impulsive Transient Antenna. Über der Antarktis steigt in einem Ballon eine Radioantenne auf, um kurze Strahlungspulse zu registrieren. Denn besonders energiereiche Neutrinos reagieren hin und wieder mit den Atomkernen im Eispanzer und verursachen dabei einen Radiopuls. Die Radiowellen laufen ungehindert durch das Eis. Der Ballon in rund 40 Kilometern Höhe hat viele Kubikkilometer Eis im Blick. Da es rund um den Südpol wenig störenden Funkverkehr gibt, lassen sich die schwachen Signale tatsächlich empfangen. 4-mal war ANITA bereits im Einsatz und hat dabei 2 ungewöhnliche Teilchen registriert. die haben so viel Energie, dass sie mit dem Standardmodell der Physik kaum zu erklären sind. Die Analyse dauert an und das Team hofft, mit Anita vielleicht schon Ende dieses Jahres wieder über der Antarktis auf die geisterhaften Neutrinos zu horchen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Hier geht es gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft.